DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkatt.
Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
Ja, hallo, hier ist der DocPod mit Doc Pablo.
Und mit Doc Falk.
Pablo, wie geht's dir?
Hi.
Hi.
Wie geht's dir?
Mir geht's super. Ich bin etwas gestresst, weil meine liebe Tochter mit 2 Jahren am Wochenende die Bekanntschaft mit einer Herdplatte gemacht hat. Die hat aus Versehen draufgegriffen in einer Ferienwohnung, in der wir waren. Und das hat mich natürlich sowas als Papa, ne? Da bist du in dem Fall, bist du einfach nicht Arzt, sondern bist Papa. Und das hat mich schon mitgenommen.
Das macht man nur einmal, oder? Da drauf fassen.
Naja, aber also, es ist trotzdem Verbrennungen und es muss behandelt werden und das ist also alles nicht so schön. Nicht so schön. Genau, insofern.
Was hat
die ist total tapfer. Ne? Ja, ne, die hatte extrem Schmerzen, glaube ich, aber die hat dann so einen Verband bekommen und dann, also die hat das wirklich gut weggesteckt. Super tapfer. Also hätte ich nicht so gut weggesteckt. Damals.
Und du hast vor 43 Minuten, sehe ich gerade, ein Interview gepostet, was schon mehrere tausend Leute gesehen haben. Kann das sein?
Ja, unser DocPod-Spezial, genau.
Spezialinterview mit einer Verschwörungstheoretikerin.
Na, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Verschwörungstheoretikerin.
Aussteigerin.
Ist eine Aussteigerin und die war im engsten Kreis von Attila Hildmann tätig, also hat auch persönlich mit ihm Kontakt gehabt. Und erzählt jetzt eben in diesem Interview, für alle, die es noch nicht gehört haben, einfach auf unserer Facebook-Seite schauen. Da kann man das anklicken und streamen. Er erzählt in diesem Interview, wie das war in diesem Kreis um Attila Hildmann und wie das aufgebaut ist. Und dass sie sagt, also was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass sie sagt, naja, im Grunde genommen hinterfragt man nicht mehr, wenn da jemand was sagt, weil in dieser Gruppe, das sind irgendwie zehntausende Leute drin und der hinterfragt, wird dann sofort fertig gemacht. Ja, also hinterfragt man nicht, sondern glaubt das, was da reingeschrieben wird und sieht sich natürlich auch als Freigeist und so. Und die hat dann, also das war schon beeindruckend, wie das so abgeht und was die so erzählt hat, da wird's einem Angst. Und die sagt, also das vermischt sich total mit Politik und die ist total links eigentlich, ne? Und dann sagt sie, also sie hat dann gemerkt, sie steht jetzt plötzlich irgendwie in der nahe rechtsradikalen Ecke und das hat ihr dann natürlich auch schon Angst gemacht.
Das klingt so nach Kult, ne?
Ja, total. Das hat ja was Religion. Genau. So eine Führerstruktur. Ja. Also das ist super gefährlich.
Ja, krass. Aber hochinteressant, diese Strukturen auch mal. Also ich habe mich da auch mit beschäftigt im Zusammenhang mit Narzissmus, mit so Despoten. Die Struktur scheint da ja dann auch so zu sein. Ne? Also jeder, der da kritisiert, wird sanktioniert und der Druck ist natürlich erheblich.
Ja, Wahnsinn.
Wenn man das machen will, bleibt er dabei, solange er den Kultcharakter aufrechterhält, wird nicht, dann fliegt er raus.
Genau, und das ist auch, also die hat auch Drohungen und so gekriegt. Ne? Das sind keine Querdenker oder irgendwelche Leute, die unsere Freiheit verteidigen wollen, das sind knallharte Verbrecher.
Ja, Faschisten, kann man ja sagen. Dann nicht so. Wahnsinn. Ja, aber so ist doch spannend, das mal zu erleben, weil wir fragen uns ja immer oder haben uns gefragt, wie konnte jetzt mal kurz einen historischen Schlenker jemand wie Adolf Hitler in die Macht kommen. Und das geht nur so, ja, dass man so ein Bündel hat, die quasi hochgradig sanktionieren, wenn jemand nicht mitmacht und die sich selbst quasi glauben und hochhalten. Und das ist eine Ideologie, die dann immer mehr einsammelt, immer mehr Menschen und bis es so eine kritische Größe kriegt. Ja, das ist dann das Gefährliche.
Wahnsinn, ne?
Wahnsinn.
Genau, das war das Interview. Aber darüber wollen wir uns heute nicht unterhalten, sondern wir wollen uns darüber unterhalten, wie der aktuelle Stand ist. Und es gibt eine sehr interessante Diskussion, die momentan geführt wird. Die finde ich wirklich interessant.
Ja,
und
auch.
Zwar die Frage.
Die Zahl 5, oder?
Genau. Soll die Quarantäne verkürzt werden? Pablo, wie siehst du das? Welchen Hintergrund hat das? Willst du es erklären?
Ich habe es nur so am Rande mitbekommen, muss ich gestehen, weil ich ständig abgelenkt bin wegen meinem total erfolgreichen Boulevardbuch. Naja, ich vermute, dass die Idee ist, dass man sich in diesen ersten 5 Tagen ja dann auch testet, ne, und so zu, und dass man dann ziemlich schnell negativ oder positiv Test hat und dass man also dann
nee, das ist nicht der Punkt.
Hat. oder dass die Infektion schon länger existiert und sich erst nach 5 Tagen symptomatisch zeigt und man im Grunde genommen die 2 Wochen schon.
Ja, nein, also das ist fast richtig, aber eigentlich gar nicht.
Dann freue ich mich auf deine, also ich habe ja nur jetzt rumgeschwurbelt, wie du gemerkt hast, wie das ja so viele Verschwörungstheoretiker auch machen.
Ja.
Und ich bin also wahnsinnig abgelenkt gerade. Aber jetzt erzähl du, warum 5 Tage?
Naja, das ist ein Kompromiss. Also man hat wohl gemerkt, dass die Amtsärzte zunehmend Probleme bekommen, die Leute in Quarantäne zu schicken. Das hat mehrere Gründe. Zum einen beschweren sich die Leute dann bei den Politikern und die Politiker, das wissen wir ja alle, handeln nicht immer nur aus Logik oder Vernunft, sondern wollen wiedergewählt werden. Und dann gibt es da einen Interessenskonflikt. Ne? Zum anderen muss man halt auch sagen, die Gesundheitsämter, aktuell ist die Arbeit wieder mangelhaft. Das muss man einfach so sagen. Das liegt vielleicht nicht nur an den Leuten, die da arbeiten, sondern es liegt vor allen Dingen an der schieren Anzahl der Befunde, die da kommen. Und die Labore schaffen zwar einen hohen Umsatz, aber die Gesundheitsämter schaffen es halt überhaupt nicht, das zu übermitteln. Und im Gesamtkontext kommt noch dazu, dass es sich rauskristallisiert, dass die Ansteckbarkeit, also die Infektiosität, wohl nur bis ungefähr, aber das weiß auch noch kein Mensch so richtig, da laufen gerade Studien, 1 Million Kopien pro Milliliter, also 1 Million Viruskopien pro Milliliter gegeben ist. Das heißt, wer weniger Virus in der PCR nachweisbar hat, man kann das in der PCR praktisch über so eine Replikationszyklus-Analyse feststellen, wie viel dann ungefähr Virusreplikationen drin sind. Das ist ein bisschen kompliziert. Das muss man eichen und ist schwierig. Aber man kann sagen, da ist jetzt so und so viel Virus drin. Aber man geht davon aus, dass die Infektiosität einfach nicht mehr gegeben ist, wenn wir unter 1 Million Kopien liegen. Und deswegen sagt man, okay, es ist jetzt so ein bisschen ein Abwägen, ne? Wenn wir jetzt in diese schwierige Zeit kommen und du isolierst die ganzen Leute wirklich alle 14 Tage, dann hast du einen Quasi-Lockdown. Ja, weil immer mehr und immer mehr und immer mehr dazukommen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und deswegen diese 5 Tage als Kompromiss einfach auch, um die Akzeptanz in der Bevölkerung dafür zu erhöhen. Ja, weil 14 Tage Lockdown, 14 Tage Quarantäne ist natürlich für, gerade für Selbstständige, ist das ein Desaster. Das zahlt ja keiner, ne? Und auch für Mitarbeiter irgendwo. Ich meine, die werden dann halt krankgeschrieben, aber es ist wirtschaftlich insgesamt wirklich nicht gut.
Wahnsinn. Ja klar, und das ist ein Kompromiss, der ist auch vernünftig wahrscheinlich. Ne? Das klingt ja realitätsnah. Wir können ja nicht Epidemiologie bis zum Äußersten betreiben, sondern müssen es auch irgendwie anpassen. Deshalb auch wahrscheinlich diese 2 Wochen in der Schule mit Maske. Ne? Das ist ja psychologisch wahrscheinlich auch sehr sinnvoll, dass Kinder ab der 5. Klasse, also bis zur 5. Klasse keine Masken, weil es psychologisch so wichtig ist, und ab der 5. dann für 2 Wochen ungefähr, mehr oder weniger, da variiert es ja auch ein bisschen.
Ja gut, das hat wieder einen anderen Hintergrund. Ne? Da geht man einfach, da will man einfach schauen, wie entwickeln sich die Zahlen, weil ich glaube, es wäre politisch einfach unklug gewesen zu sagen, wir haben jetzt eine Maskenpflicht in der Schule, Punkt, bis zum Widerruf, sondern da wird jetzt einfach versucht, politisch einigermaßen klug zu handeln, dass man sagt, na okay, die Maskenpflicht, die gilt jetzt erstmal für 2 Wochen und dann schauen wir mal.
Und dann schauen wir mal, genau. Ja, aber interessant in der Grundschule nicht. Das heißt, da profitieren dann eben auch die psychologischen Dinge, also die wir brauchen in der Interaktion. Die Kinder sind ja auch verunsichert oder, weiß ich nicht, brauchen ja auch Zuspruch und Halt und Wechselwirkung durch Kommunikation, Mimik, Spiel und so weiter, um sich da erstmal zurechtzufinden in der Grundschule. Und ich glaube, das ist da zumindest der psychologische Grund, ne?
Ich glaube, das ist, meine Kinder gehen ja, also mein eines Kind geht jetzt auch in den Kindergarten und ich meine, das kannst du einfach, das geht da nicht, ne? Wie willst du denen das erklären? Die finden das mal ganz witzig, aber insgesamt geht das sicherlich nicht umzusetzen. Ah. Ja, Pablo, jetzt ist ja da, der Herbst. Wahnsinn. Wie geht's weiter?
Wie ist es mit der Impfung? Also die Grippeimpfung wird empfohlen. Ich habe eine Freundin Apothekerin, sind schon auf Halde. Die erste Charge ist dann eher für Altenheime und Ältere und dann die zweite ab wann soll man sich impfen?
Ja, Grippeimpfen sollte man sich auf jeden Fall, wobei das ja ganz interessant ist, wenn man sich die Zahlen anschaut. Ne? Gibt es dieses Jahr so wenig Grippetote und so wenig Grippeinfizierte wie seit Ewigkeiten nicht mehr, weil diese Maßnahmen, diese Aha-Maßnahmen ja auch gegen Grippe helfen. Und da stecken sich natürlich auch weniger Leute an Grippe an. Ja. Das ist ein total interessanter Nebeneffekt. Nichtsdestotrotz muss man sich natürlich gegen die Grippe impfen, weil ich glaube, Grippe und Corona zusammen, das ist echt irgendwie der Super-GAU. Und auch da wieder gibt es Risikogruppen und da muss man sagen, diese Impfung, also ich lasse mich allein wegen meinen Kindern gegen Grippe impfen, damit ich meine Kinder schütze.
Ja, aber deine Kinder könnten sich ja über den Hort oder über andere holen, oder?
Ja, Kinder empfiehlt man ja dieses Jahr auch gegen Grippe zu impfen, genau.
Das wollte ich nämlich sagen. Also würde man alle impfen, wäre das die Empfehlung, um einfach da nochmal eine Schutzwahl zu haben?
Momentan ist das die Empfehlung, ja.
Ist das so, ja. Ja, und was haben wir noch für Neuerungen? Wirst du weiterhin die Kautelen einhalten als Arzt an der Front schon, oder?
Ja, unbedingt.
Werden wir irgendwann sagen, schon Herbst, Fenster auflassen wird nicht gehen, ne, irgendwann.
Naja, ich finde das immer ganz gemütlich, aber klar, wenn es super kalt ist, geht es nicht. Aber ich glaube, der Game Changer, um das mal so zu sagen, wird dieser Antikörpertest sein, ne? Dass man sozusagen den Corona-Schwangerschaftstest hat. Wenn man wirklich sagt, okay, man macht den Test und guckt, und der wird dir nicht unbedingt sagen, ob du Corona hast, weil so sensibel ist der nicht. Der kann dir aber sagen, ob du infektiös bist. Ja. Und das finde ich total relevant. Und wenn das da ist und man sagt, okay, man kann relativ zügig diesen Test machen, kann er sagen, okay, infektiös oder nicht, dann verändert es in unserem Umgang mit dem Coronavirus im Grunde genommen alles.
Ja. Und dadurch, glaube ich, ist es viel leichter, auch Gruppen zu bilden, die dann Corona-frei sind, die sich dann wieder normal, einigermaßen normal miteinander verhalten können.
Genau, das glaube ich auch. Also ich glaube, wenn dieser Schnelltest da ist, bin ich infektiös oder nicht, dann kann ganz viel auf sozialer Ebene auch wieder funktionieren. Dann kann man vielleicht Weihnachtsmärkte stattfinden lassen und dann kann man vielleicht wieder Fans ins Stadion lassen. Dann kann man vielleicht wieder auf Konzerte gehen. Also ich glaube, wie gesagt, ich glaube, das ist nur ein bisschen wirklich ein Game Changer. Wenn das kommt, dann hat die Pandemie ihre Gefährlichkeit verloren. Und dann kommt irgendwann die Impfung und dann ist es für uns in der Art, wie wir leben, wahrscheinlich dann doch relativ zügig wieder vorbei. Ich bin also da, das sage ich ja schon seit Ewigkeiten und jetzt ist es wirklich so, dass die ersten Labore diese Tests auch für die Masse validieren und da bin ich wirklich guter Dinge, dass ich sage, okay, wir könnten mit diesen, ich sag mal, Bedside-Tests wirklich eine Überraschung erleben, dass wir nämlich auf diese Art und Weise es schaffen, sehr, sehr frühzeitig aus dieser Pandemie zu kommen.
Stichwort Bedside-Test. Ich höre auch aus Hamburg, dass die Hamburger Sexarbeiterin aus der Herbertstraße.
Was ein Übergang.
Pauli. Was ein Übergang. schon seit Wochen dafür werben, dass sie endlich wieder arbeiten dürfen. Und sie haben auch einen abstandswahrende Sexstellungen und Hygieneregeln und was auch immer vorgeschlagen, was ich auch kurios finde, damit sie wieder arbeiten können. Ja,
ja, Wahnsinn, ne?
Das heißt, da wird der Bedside-Test da auch sehr hilfreich sein. Oder wie schnell hat man denn das Ergebnis von dem Corona-Schwangerschaftstest?
Ja, das weiß ich nicht. Ich denke irgendwas zwischen 5 und 20 Minuten. Also das wird schon schnell gehen, denke ich.
Ja, Wahnsinn. Und kann man da schon Aktien kaufen von dem Unternehmen? Oder sagst du, wer das herstellt?
Ich keine Ahnung, wer den herstellt.
Weil Zoom zum Beispiel ist ja ein anderes Thema, aber Zoom, diese Online-Plattform, ist ja explodiert aktienmäßig und ich weiß gar nicht, was sie für einen Wert haben.
Ja, ich kenne jemanden, dessen Kumpel Aktien von Zoom am Anfang der Pandemie gekauft hat. Der muss jetzt nicht mehr so richtig arbeiten gehen.
Wahnsinn, oder?
Total.
Der 60-facht oder was, der Wert des Unternehmens und die Aktien 30-facht.
So. Es gibt immer Gewinner und Verlierer, Pablo. Das ist immer so.
Wahnsinn.
In diesem Sinne.
Genau. Ich muss jetzt schnell nachgucken, wie mein Aktienpaket aussieht.
Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund.
Und wie immer, geht achtsam mit euch um.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.